An drei Tagen in Folge wird in Deutschland der Temperaturrekord geknackt. Zuletzt 41,7 Grad. Eine so hohe Messung, das gab es noch nie. Auf mehreren Autobahnen platzt die Fahrbahn auf. Die Deutsche Bahn ruft dazu auf, am besten gar nicht erst mit ihr zu fahren. Pflegebedürftige Menschen schwitzen in nicht klimatisierten Einrichtungen. So richtig gut vorbereitet wirkt Deutschland nicht. Noch nicht? Hitzerekord in Deutschland. Wie können wir uns besser wappnen? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Eigentlich wollte er persönlich hier sein, aber die Bahn hat ihm witterungsbedingt einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt ist er uns zugeschaltet, Mujib Latif. Er ist Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum in Kiel und Präsident der Akademie der Wissenschaften. Klaus Wiener ist hier, er ist Bundestagsabgeordneter der CDU und Obmann im Wirtschafts- und Energieausschuss. Lisa Badum ist bei uns, sie ist die klimapolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Und Morten Freidel vervollständigt die Runde. Er ist stellvertretender Chefredakteur der NZZ Deutschland und hat auch ein Buch geschrieben zur Energiepolitik. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Meine erste Frage, die geht an den Klimaforscher. Herr Latif, das, was wir in den vergangenen Tagen gesehen und erlebt haben, diese Hitze, wäre die möglich gewesen ohne den Klimawandel? Kann man das so deutlich sagen?
Ja, ich denke schon, das ist ja jetzt kein Einzelereignis gewesen. Man muss ja verstehen, dass wir solche Temperaturen, also ich meine damit Temperaturen von 40 Grad oder darüber, vor einigen Jahrzehnten noch gar nicht kannten. Das ist ein völlig neues Phänomen und das können wir tatsächlich nur erklären über die globale Erwärmung, über die menschengemachte globale Erwärmung. Und das kann man auch wissenschaftlich zeigen. Dafür gab es ja übrigens auch den Nobelpreis vor ein paar Jahren an drei Klimaforscher.
Herr Wiener, Sie haben gesagt in einem Interview, der Klimaschutz stand in den letzten Jahren ganz vorne, aber alles hat seine Zeit. Ist die Zeit für Klimaschutz als Priorität tatsächlich vorbei?
Sicher nicht global betrachtet, aber die Aussage habe ich im Kontext getroffen, wie geht es für Deutschland weiter? Und ich glaube, dass wenn wir uns mal den Gesamtbefund für Deutschland ansehen, wirtschaftliche Entwicklung, wo stehen wir gerade, ist es so, dass wir Hausaufgaben haben, die wir jetzt machen müssen. Wir müssen gucken, dass wir wieder Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, dass wir auch wieder dynamischer wachsen. Weil wenn wir das nicht hinbekommen, haben wir auch das Geld für Klimaschutz nicht. Der Klimawandel ist ein globales Phänomen und da müssen wir natürlich weitermachen und Deutschland hat da auch seine Aufgaben. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch gucken in der Balance zwischen Ökonomie und Ökologie. Was machen wir hier? Müssen wir uns in Deutschland auch wieder ein bisschen mehr um die Dinge kümmern, die uns auf einen Wachstumspfad bringen?
Da werden wir bestimmt später noch drüber diskutieren. Frau Badum, die Grünen sehen Aufgaben im Klimaschutz, in der Klimapolitik, haben jetzt auch Vorschläge gemacht. Aber muss man da nicht sagen, bis vor anderthalb Jahren hätten Sie diese Vorschläge ja einfach selbst umsetzen können? Haben Sie selbst nicht genug auf den Weg gebracht für den Hitzeschutz?
Also erstmal ist mir wichtig zu wissen, über was für eine drastische Situation wir hier reden. Das ist nicht nur ein Sommerloch, Sommerhitze, sondern es ist die Klimakrise in Europa. Wir haben in den letzten 10 Tagen 1300 Hitzetote in Europa. Und die Zahl wird wahrscheinlich noch steigen, weil die Klimaforscher kündigen an, dass das erst der Beginn dessen ist, was uns noch erwartet, dass es vielleicht sogar noch einer der kälteren Sommer ist. Und vor diesem Hintergrund verstehe ich Ihre Äußerung nicht, Herr Wiener. Es reiht sich natürlich ein darin, dass die Bundesregierung die Hände von diesem Thema lassen will. Also der Umweltminister sagt, Hitzeanpassung ist ein Thema für Länder und Kommunen. Und Herr Merz sagt, er möchte das Thema nicht zur Chefsache machen, weil es könnte vielleicht Erwartungen wecken. Herr Söder empfiehlt uns, schwimmen zu gehen. Und ich finde es wirklich unglaublich, wenn man an die Beschäftigten denkt, in den Altenheimen, in den Kindergärten, auf die Bauarbeiter, ja, die Menschen, die jetzt diese Hitze tagtäglich erleben mussten und wahrscheinlich die nächsten Tage auch erleben werden, dass das die Antwort der Bundesregierung ist, dass sie gedenkt, das Thema zu ignorieren. Und das werden wir nicht akzeptieren. Und ich bin mir sicher, die Bevölkerung auch nicht.
Sie sind die Antwort allerdings fairerweise jetzt auch schuldig geblieben.
Ich kann gerne auch noch auf Ihre Frage eingehen. Wir Grüne haben ein Klimaanpassungsgesetz verabschiedet tatsächlich, was auch die Grundlage bieten könnte für Hitzeaktionspläne, dass man sich eben rüstet, entsprechend den Kommunen und den Ländern. Es ist leider nichts daraus gemacht worden von dieser Bundesregierung. Und es war nicht alles perfekt. Das möchte ich nicht hier behaupten. Aber wir haben die Erneuerbaren massiv ausgebaut. Wir haben vieles auf den Weg gebracht, wie das Deutschlandticket in der Verkehrswende. Und was die Bundesregierung gerade macht, ist wirklich mit voll Karacho unsere Abhängigkeit von Öl und Gas noch zu erhöhen. Und deswegen, ja, stelle ich mir hin und sage, es ist peinlich, was die Bundesregierung macht. Und da scheue ich auch den Vergleich nicht. Wenn man aber sagt, wir verfehlen die Klimaschutzziele aber wirklich mit Vollkaracho und als Antwort verlängern wir Öl- und Gasheizung in Deutschland bis nach 2045, finde ich das dreist.
Sie finden sehr deutliche Worte. Bevor wir in die einzelnen Vorwürfe auch und Argumente gehen, würde mich einmal, Herr Freidel, von Ihnen interessieren, auch die Art, wie wir eben kommunizieren. Wir haben jetzt diese Hitze erlebt, jetzt kühlt es sich wieder ab. Wahrscheinlich werden wir jetzt erstmal nicht mehr so wirklich darüber reden bis zur nächsten Hitzewelle. Und dann sind die Worte wieder sehr drastisch und sehr deutlich. Wird das der Sache gerecht?
Nein, aus meiner Sicht nicht. Also wir haben eine atemlose Klimadebatte, führen wir auch mit apokalyptischen Untertönen. Ich möchte jetzt gar nicht Herrn Mujib Latif widersprechen, weil er natürlich recht hat, wenn er vor den Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels warnt. Den sollten wir ernst nehmen und da sollten wir alles dafür tun, den Ausstoß von CO2 zu begrenzen. Nur wenn wir immer nur bei Wetterextremen darüber reden, was wir jetzt alles ganz schnell tun müssen, ich glaube, dann werden wir diesem Problem nicht gerecht. Das ist ein globales Problem. Das ist auch ein spieltheoretisches Problem, weil der sich zuerst bewegt und zu weit bewegt, hat den größten Nachteil wirtschaftlich. Und wir müssen weltweit Wege finden, dass wir gemeinsam vom CO2 runterkommen. Aber mit irgendwelchen Schnellschüssen ist da niemandem geholfen. Und auch nicht mit einer atemlosen Debatte, die immer nur dann stattfindet, wenn gerade irgendwo ein Sturzregenereignis ist oder eine Dürreperiode.
Ich könnte mir vorstellen, Herr Latif, dass Sie die Art, wie wir die Debatte führen, vielleicht ein bisschen anders sehen. Es ist gerade schon angesprochen worden. Der Kanzler hat gesagt oder über seinen Sprecher sagen lassen, er mache das Thema nicht zur Chefsache. Das würde das Wetter auch nicht ändern. Zuckt der Klimaforscher da innerlich so ein bisschen?
Ja, also mich stört die Debatte natürlich auch ein bisschen, jetzt nicht nur in der Politik, sondern auch medial, weil ich kann ja ein Lied davon singen, immer wenn irgendwelche Extreme auftreten, dann ist das Thema gefragt und dann verschwindet es wieder in der Versenkung. Deswegen wäre es wirklich gut, wenn es ein bisschen mehr Nachhaltigkeit auch in der medialen Debatte geben würde. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass tatsächlich Al Gore, also der frühere amerikanische Vizepräsident, mal den Friedensnobelpreis bekommen hatte. Und damals dachte ich, übrigens zusammen mit dem Weltklimarat, damals dachte ich tatsächlich, die Welt hätte verstanden. Und was passierte dann? Der Zusammenbruch der Lehman Brothers Bank, dann kam eine globale Finanzkrise, Weltwirtschaftskrise und so weiter. Das Thema war für Jahre weg. Das Gleiche haben wir bei Corona erlebt. Ja, das Thema war dann wieder ein Thema auf der politischen Bühne. Dann kam Corona, war das Thema wieder weg. Und so geht es eigentlich seit Jahren. Jahrzehnten. Ich kann da wirklich ein Lied davon singen. Und deswegen glaube ich, machen wir hier einen ganz, ganz großen Fehler insgesamt. Ich will da gar nicht irgendjemand oder ich will gar nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Aber wir gehen einfach die langfristigen Themen nicht so an, wie sie es verdienen. Und hier geht es nicht nur ums Klima. Hier geht es um viel, viel mehr, auch ums Artensterben zum Beispiel. Das vielleicht sogar, ich weiß es nicht, aber das größere Problem noch sein könnte, wenn man das überhaupt noch steigern kann, als das Klimaproblem. Und deswegen wünschte ich mir, dass wir hier ja vielleicht ein bisschen abschichten würden. Und klar ist natürlich, dass wir heute, Sie haben es auch gerade selber gesagt, erst den Anfang sehen. Denn wir müssen einfach davon ausgehen, wenn ich das nochmal schnell sagen darf, die Erwärmung wird jetzt nicht stehen bleiben. Wir werden auch die Pariser Klimaziele Ziele verfehlen als Welt. Ja, das hat jetzt nichts mit Deutschland zu tun, sondern als Welt. Und wir müssen uns einfach darauf vorbereiten, ja, denn es gibt ja so etwas wie eine Trägheit. Das heißt, egal was wir tun, die Erwärmung wird weitergehen, das ist Physik, das ist nichts anderes. Und dann gibt es ja noch die sozioökonomische Trägheit. Das heißt, wir werden nicht von heute auf morgen als Welt den Ausstoß von Treibhausgasen beenden, sondern es werden noch jede Menge Treibhausgase reinkommen in die Atmosphäre. Die kommen obendrauf, weil die alten nicht weg sind, ist wie mit den Staatsschulden. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass wir mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch die 2 Grad aus dem Pariser Klimaabkommen reißen werden.
Herr Wiener, wie steuern wir dagegen? Oder anders gefragt, steuert die aktuelle Bundesregierung wirklich da dagegen?
Also zunächst mal, Frau Badum, auch noch mal kurz einzugehen, zurück ins fossile Zeitalter will hier niemand. Das ist natürlich ein Narrativ, das aufgebaut wird, aber Fakt ist, dass wir eine Versorgungslücke haben, ja, die auch von der Bundesnetzagentur so bestätigt wird. Bis 2035/36 haben wir eine Versorgungslücke von 35 Gigawattstunden. Und die müssen wir schließen. Und das machen wir mit Gaskraftwerken. Und wir hatten gerade auch die Anhörung dazu im Bundestag. Und die allermeisten Experten, 8 von 10, haben gesagt, genau das brauchen wir jetzt. Da geht es also nicht zurück in eine fossile Welt, sondern es geht in eine Welt, wo wir eben nicht nur die Gestehungskosten in den Blick nehmen, sondern die Systemkosten. Wir wollen, dass Energie in Deutschland sicher, sauber, aber auch bezahlbar ist. Und was machen wir? Ich würde sagen, in Europa, / in Deutschland, sind wir Vorreiter, nach wie vor. Wir haben zum Beispiel ein Emissionshandelssystem, ETS, das es so in der Form nirgendwo auf der Welt gibt. Es gibt andere Länder mit Emissionshandelssystemen, aber nirgendwo ist dieses System so stringent. Wir haben den Ausbau der erneuerbaren Energien so weit vorangetrieben, dass wir heute bereits 60% des Stroms mit Erneuerbaren herstellen. Wenn Sie sich mal die Grafiken angucken in anderen Ländern, ja, der Anteil des Stroms, der aus Erneuerbaren hergestellt wird, da sind wir weit führend. Also zu sagen, da ist nichts passiert, das stimmt einfach nicht. Und, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, wir werden natürlich auch an dem Ausbauziel festhalten, die 80% stehen. Aber wir werden nicht so einseitig vorgehen, wie das der frühere Wirtschaftsminister gemacht hat, wo dann am Ende auch die Akzeptanz total verloren gegangen ist, die Leute auf den Barrikaden waren und dann eben auch keine Wärmepumpe mehr gekauft wurde, obwohl es eigentlich sinnvoll gewesen wäre.
Wir sind Vorreiter, Frau Badu.
Nee, also auf diese Ablenkungsdebatte habe ich gewartet. Die Frage, die uns hier doch beschäftigen muss, ist, wie können wir mehr Hitzetote verhindern? Und wie können wir unsere Gesellschaft schützen? Und gerne mit Klimapolitik das ganze Jahr über. Ich mache seit 10 Jahren Klimapolitik, bin auch nicht die Einzige. Es gibt ganz viele Energiegenossenschaften, Firmen, Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, die zur Klimapolitik und Energiewende beitragen. Und die Bundesregierung macht das eben nicht. Und wenn sie Öl- und Gasheizungen erlauben, bis hinter das Ziel unserer Klimaneutralität hinaus, dann ist das kein Klimaschutz, Herr Wiener. Also Sie können das gerne irgendwie anders verkaufen, aber so läuft es eben nicht. Aber Vorreiter, zum Thema Vorreiter würde ich natürlich gerne auch drauf eingehen. Es gibt so viele positive Geschichten. Allein, dass wir 60% Erneuerbare im Stromsektor in Deutschland haben, ist wirklich grandios. Frau Reiche will jetzt den Ausbau der erneuerbaren Energien blockieren. Nein, das verstehe ich nicht. Wir sind in Bayern, ich komme aus Bayern, endlich mal auf dem Pfad, dass wir uns unabhängiger machen können und zu einem stabileren deutschen Energiesystem beitragen können. Wir haben ganz viele Windgenehmigungen in der Pipeline. Positive Nachricht auch. Wird aber wahrscheinlich ausgebremst durch Frau Reiche. Und das verstehe ich nicht. Warum schreiben wir unsere Erfolgsgeschichte nicht fort? Andere europäische Länder, die machen jetzt in der Energiekrise das Gegenteil. Großbritannien sagt zum Beispiel, ne, macht euch eine Wärmepumpe aufs Dach. Unsere Regierung sagt Öl- und Gasheizung.
Ich wünsche mir wirklich, dass
wir diese positive Geschichte fortschreiben. Und genau das passiert eben gerade leider nicht.
Keine Erfolgsgeschichte, sondern?
Also ich sehe nicht, dass man überhaupt Deutschlands Klimapolitik oder Energiepolitik im Konkreten überhaupt als einen Erfolg sehen kann. Wir können über den Anteil der Erneuerbaren im Stromsystem reden und dann sagen, super, wir haben 60% erreicht, toll. Das finde ich auch. Aber Deutschland hat, wenn Sie das über das Jahresmittel mal vergleichen und nicht einzelne Tage sich rausnehmen, wo der Wind mal besonders kräftig weht und die Sonne scheint, hat einen der teuersten Strompreise auf der Welt und gleichzeitig die schlechteste Klimabilanz von allen europäischen Nachbarstaaten außer Tschechien und Polen. Die haben noch dreckigeren Strom. Also wir sind teuer und schmutzig. Und das ist der Grund, ist, dass wir das mit erneuerbaren Energien allein können wir ein Industrieland wie Deutschland nicht auf Dauer versorgen. Dann passiert das, was jetzt gerade im Land passiert, dann gehen hunderttausende Arbeitsplätze flöten. Und wenn Sie sagen, ja, die Union macht hier sozusagen alles falsch, die Union setzt Habecks kühnste Träume um. Habeck wollte auch Gaskraftwerke bauen, die baut jetzt Reiche. Da von fossilem Lobbyismus zu sprechen, das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Die Bundesnetzagentur, Sie haben es angesprochen, hat in ihrem Bericht zur Versorgungssicherheit Strom darauf hingewiesen, dass wir bis zum Jahr 2035, dass in den 9 Jahren 44 Gaskraftwerke brauchen, wenn Sie das umrechnen auf ein ungefähr mittelgroßes Gaskraftwerk, und schlechtestenfalls sogar 70 Stück. So, der Bundesnetzagentur sitzt ein Grüner vor, Klaus Müller. Ist das jetzt auch ein fossiler Lobbyist? Der sorgt für da geht es um die Versorgungssicherheit in diesem Lande. Also ich möchte einfach eine etwas erwachsenere Diskussion über die Energiepolitik in Deutschland. Und aus meiner Sicht ist der große Kardinalfehler, und dann bin ich auch fertig, der Atomausstieg. Das bringt dieses Land jetzt industriell, das führt jetzt zum industriellen Abstieg.
Aber bringt es uns weiter, jetzt nochmal daran zu rütteln? Das führt ja auch die Debatte nicht nach vorne, denn wir werden jetzt zumindest erstmal nicht wieder einsteigen, oder?
Das weiß ich nicht, ob das so ist. Das sagen Sie jetzt, wenn Sie sich angucken.
Das sagt auch die Bundesregierung.
Das sagt die Bundesregierung in der Tat, weil man es mit der SPD nicht umsetzen kann und mit den Grünen schon gar nicht, weil das Ideologeme sind, die Jahrzehnte zurückreichen.
Liegt es nur an der SPD?
Naja, wir unterscheiden schon auch, über welche Technologie reden wir. Ja? Es gibt die Kernkraftwerke der zweiten und dritten Generation. Das sind die, die gerade abgeschaltet wurden. Da gibt es in der Tat Probleme, aber wir reden auch über Weiterentwicklung, Stichwort kleine modulare Reaktoren, auch Kernfusion. Und da sind wir sehr offen und da wollen wir auch, dass wir da dabei sind als großes Industrieland. Die jetzt abgeschaltet wurden, in einer der größten Energiekrisen der Nachkriegsgeschichte, fälschlicherweise abgeschaltet wurden, die können wir jetzt nur noch ganz schwer zurückholen. Das würde mehrere Jahre dauern, das ist teuer. Aber ich meine, wir sollten schon offen sein als Industrieland, was machen andere Länder, und bei den Weiterentwicklungen auch dabei sein. Ja, weil die Frage, ich meine, das ist ja wirklich die ganz große Frage. Ja. Ist es möglich, ein Industrieland wie Deutschland CO2-neutral zu betreiben, wenn wir es nur mit Erneuerbaren machen? Ich würde mir es wünschen, aber es ist ein großes Experiment und das Risiko ist enorm.
Der Klimaforscher hat zwei Dinge, die er, glaube ich, jetzt an dieser Stelle einwerfen möchte. Das eine, das vergessen wir immer bei dieser ganzen Diskussion, ist, dass wir ja schließlich den Pariser Klimavertrag unterschrieben haben. Und wir sind bestimmte Verpflichtungen eingegangen. Und ich finde, es gehört sich einfach, dass wir diese Verpflichtungen auch einhalten. Wir sind im Moment dabei, tatsächlich, dass wir unsere Verpflichtungen vielleicht jetzt noch ein paar Jahre einhalten. Aber wenn wir die Politik, die gegenwärtige Politik vorschreiben, das sagt der Klimarat der Bundesregierung, dann werden wir einfach unsere Ziele verfehlen. Und das halte ich für fatal, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können nicht mit dem Finger auf Donald Trump zeigen und dann unsere eigenen Ziele nicht erreichen. Wir haben es unterschrieben, also sollen wir es auch tun. Das ist der erste Punkt, den ich gerne machen möchte. Und der zweite Punkt, der mir auch ganz wichtig wäre, obwohl ich selber jetzt auch kein Energieexperte bin. Es geht doch jetzt nicht darum, dass wir als Deutschland alleine mit Hilfe der erneuerbaren Energien unsere Energieversorgung sicherstellen. Was ich mir wünschen würde, und das gilt ja für viele, viele Bereiche, auch für den wirtschaftlichen Bereich, für den Industriebereich und so weiter, wenn Deutschland, wenn Europa wieder auf die Beine kommen möchte, wenn wir als Europa konkurrenzfähig sein wollen mit Amerika, mit China und vielleicht noch einigen anderen Regionen auf der Welt, dann müssen wir zusammenarbeiten. Und das müssen wir auch im Rahmen der Energiepolitik machen. Und da kommt ja immer dieses Gespenst von der Dunkelflaute, also wenn der Wind nicht weht und wenn die Sonne nicht scheint und so weiter. Im europäischen Kontext wäre sowas alles abfederbar. Und deswegen fehlt mir ehrlich gesagt bei dieser ganzen Diskussion auch die europäische Komponente. Ja, wir können ein europäisches Stromnetz aufbauen, vielleicht sogar mit Hilfe von Nordafrika, vielleicht auch mit Hilfe des Nahen Ostens. Ja, das muss doch irgendwie die langfristige Vision sein und nicht immer dieses Klein-Klein. Und was mich wirklich zur Weißglut bringt, ist, wir entscheiden etwas als Politik, ja, und dann 2-3 Jahre später wird wieder alles zurückgepfiffen. Und ich rede ja auch sehr viel mit Unternehmerinnen und mit Unternehmern und die sagen mir, lieber Herr Latif, wir können alles, wirklich, wir können alles, aber wir brauchen feste Rahmenbedingungen über viele, viele Jahre. Und genau das erleben wir gerade nicht. Es gibt immer ein Hü und Hot, ein rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln. Und wir müssen endlich mal einen Plan haben als Land, als Bundesrepublik, als Europa und den konsequent durchführen, egal wer jetzt gerade an der Regierung ist und wer nicht.
Aber wir müssen schon auch auf geänderte Rahmenbedingungen reagieren können. Ich meine, die Welt ist halt heute nicht mehr die von vor 10 Jahren. Ja, wir haben...
Das sage ich doch.
Genau, ja, das heißt, wir haben ganz andere geopolitische Rahmenbedingungen, ja, wir haben im Energiesystem ganz andere Rahmenbedingungen und darauf müssen wir doch jetzt reagieren. Und dann können wir doch nicht sagen, wir haben vor 10 Jahren mal was beschlossen und egal was jetzt kommt, halten wir daran fest, sondern wir müssen flexibel darauf reagieren. Und nochmal, was wir jetzt machen ist, die Erneuerbaren bleiben extrem wichtig, das wird das Fundament, aber wir werden natürlich ergänzen, wir brauchen steuerbare Leistung, damit wir endlich auch am Produktionsstandort Deutschland sichere, saubere, aber eben auch bezahlbare Energie haben, das haben wir nach wie vor nicht. Und Sie haben die Zahlen genannt, wir verlieren täglich, wir verlieren wöchentlich, monatlich Industriearbeitsplätze und wenn wir so weitermachen, dann werden wir die Akzeptanz für den Klimaschutz hier im Land auch nicht haben.
Ich würde Herrn Freitel gerne noch eine Frage stellen, bevor wir uns wirklich auch konkreter nochmal den Hitzeschutzmaßnahmen zuwenden wollen, weil hier gerade von Herrn Latif gesagt wurde, wir müssen natürlich international zusammenarbeiten. Müssen nicht auch unser Umweltminister und unsere Wirtschaftsministerin ein bisschen enger zusammenarbeiten? Haben Sie die jemals erlebt in der Zusammenarbeit, im Zusammenauftreten, im Zusammen Konzepte erarbeiten?
Ja, die haben halt völlig unterschiedliche Vorstellungen von Politik.
Aber sie sind in einer Regierung.
Ja, aber das ändert nichts daran, dass die eigentlich gegeneinander arbeiten und sozusagen Frau Reiche was anderes vorhat als der Umweltminister.
Aber müssten sie nicht gerade deswegen?
Ja, naja, ich halte das, was Frau Reiche vorhat, eigentlich für richtig. Insofern finde ich den Widerstand, der ihr da entgegenschlägt, vertretbar. Weil mir geht es eigentlich darum, auch, ich möchte nur noch mal einmal ganz kurz sagen, ich unterschreibe alles, was Herr Latif gesagt hat, dass wir in der Klimaschutzpolitik oder in der Energiepolitik auch europäisch denken müssen über ein europäisches Verbundnetz, dass man darüber auch Strom importieren kann, wenn er bei uns mal knapp sein sollte. Das stimmt alles. Nur, wir stehen vor einem veritablen Problem. Uns geht die Industrie gerade flöten. Und ich glaube, es geht hier nicht nur darum, können wir uns das leisten, sondern verlieren wir nicht möglicherweise einen Großteil der Bevölkerung gerade überhaupt für diese Aufgabe Klimaschutz? Denn wir sehen ja auch die Umfragewerte bei der AfD. Und die sagt den Leuten, mit uns müsst ihr gar keinen Klimaschutz mehr machen. Das hielte ich für fatal. Was wir also brauchen, ist ein Klimaschutz, der bezahlbar ist. Und da hat Deutschland die letzten 10 Jahre überhaupt keinen Wert drauf gelegt, weil Deutschland auch meinte, sich das alles sozusagen mit Goldrandlösung leisten zu können.
Da würde ich gerne mal einhaken. Also, Herr Freidel, das ist interessant, was Sie hier alles vorstellen. Ich möchte übrigens auch noch mal zu dem Thema Gaskraftwerke sagen, dass unser Konzept der Gaskraftwerke eine Umstellung auf Wasserstoff beinhaltet hat. Und Gaskraftwerke nicht als Grundlast, sondern als Spitzenlast, die man zuschaltet. Davon versteht Frau Reicher ja auch
nichts. Ist jetzt auch nichts. So beides.
Aber Sie können ja die Energiewende kritisieren. Mich würde nur mal interessieren, was ist denn Ihr Konzept eines neuen fossilen Energiesystems? Wollen Sie das mit 5% Atomstrom bestücken, was wir noch zuletzt hatten, und dem Fracking-Gas in Deutschland, was noch nicht gebohrt ist? Was ist Ihr Energiekonzept, wenn wir es ohne die Erneuerbaren machen?
Also erstmal habe ich nichts gegen die Erneuerbaren, ganz im Gegenteil, ich bin ein großer Freund.
Ja, Sie reden hier, die Energiewende laufen schlecht und sagen, wie teuer es ist. Dann würde ich gerne wissen. Genau, dann würde ich aber gerne wissen, was Ihr Alternativkonzept ist, und zwar für die Energieversorgung und Sicherheit Deutschlands.
Sehr gerne, das kann ich Ihnen gerne sagen. Ich möchte aber noch mal ganz kurz darauf eingehen und das nur noch mal gerade rücken. Also ich bin ein großer Fan der Erneuerbaren. Ich wende mich gegen diejenigen, die nur auf die Erneuerbaren Wert legen und die alles andere schlecht reden. Und hinter jedem Plan, nicht in jeden Winkel des Landes ein Windrad zu stellen, sofort fossilen Lobbyismus wittern. Das ist mein Punkt als Journalist. Ich bin kein Energieökonom und kann Ihnen jetzt das genaue Energiesystem sagen. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass in Deutschland bestimmte Arten der Energieerzeugung verboten sind. Unter anderem Atomstrom. Ich glaube am Ende, und da gibt es mehrere Berechnungen von internationalen Forschern, dass ein System, das auf einen Mix setzt, wo ein bestimmter Strom am Band von Atomenergie bestückt wird, ob wir den aus Frankreich importieren und mit denen sozusagen Differenzverträge abschließen, weil wir hier keine Atomkraftwerke mehr bauen wollen, das ist mir völlig gleich. Ja? Aber dass es einen gewissen Mix der Energien gibt, und Atomstrom ist auch klimaschonend, mit den Erneuerbaren im Zusammenspiel, ich glaube, dass der für die Industrie am preiswertesten ist.
Sie haben leider kein Konzept, und dann finde ich sehr steil, wie Sie sich hier hinstellen.
Das ist nicht die Aufgabe von Journalisten, ein Konzept
vorzulegen, aber
das ist die Aufgabe der Politik.
Wir haben ja eines und wir sind bereits sehr erfolgreich mit 60% Erneuerbaren.
Das ist zu teuer.
Sie können nicht durchrechnen, dass Ihr Konzept billiger wäre. Und Solarstrom hat den Börsenstrompreis günstiger gemacht. Und Windstrom auch. Die französischen AKWs stehen gerade. Aber das ist eine Ablenkungsdebatte.
Die Kraftwerkstrategie wird wie finanziert? Die Subvention für Gaskraftwerke wird wie finanziert? Wie teuer ist das?
Nee, das ist doch genau der Punkt. Wir müssen endlich mal dahin kommen, dass wir die Energiekosten im Gesamtzusammenhang sehen.
Aber wenn das über eine Umlage geht, dann werden die Stromkosten
steigen. Ja, aber wir müssen die Systemkosten sehen. Und es ist zwar richtig, dass die Erneuerbaren, wenn es um Gestehung, also Erzeugung von Strom geht, günstig sind. Aber sie sind inhärent volatil. Das heißt, wir brauchen Netze, wir brauchen Speicher, wir brauchen digitale Systeme. Und das alles macht das teuer.
Müssen wir denn die Förderung eher in die Speicher stecken als in die Gaskraftwerke?
Die Speicher sind wunderbar und sie werden auch Teil der Lösung sein. Aber wir reden hier auch davon, dass wir bestimmte Phasen überbrücken müssen. Wir hatten die Anhörung, da sagte uns jemand von einem Übertragungsnetzbetreiber, 2024 war die längste Dunkelflaute 256 Stunden. Das sind mehr als 10 Tage. Das kriegen Sie mit keiner Batterie dieser Welt hin. Das heißt, wir wollen als Ergänzung auch Gaskraftwerke. Und worüber reden wir hier? Wir reden über wahrscheinlich rund 30 Terawattstunden elektrische Arbeit, die wir damit bereitstellen, von insgesamt 600 Terawattstunden. Das heißt, wir schaffen hier ein kleines Fundament, das uns Versorgungssicherheit gibt. Und Frau Badum kommt mit so großen Worten wie, wir wollen zurück ins fossile Zeitalter. Das ist völlig
übertrieben. Gut, ich sage Ihnen was anderes, was Frau Badum gesagt hat, oder nicht Frau Badum, aber die Grünen gesagt haben. Denn wir Natürlich müssen wir über das große Ganze reden, aber wir wollen ja auch auf die Hitze schauen und auf das, was in puncto Hitzeschutz einfach noch nicht gut läuft. Und deswegen ein Vorstoß, den es jetzt von den Grünen gibt, nämlich mit Blick auf Klimaanlagen. In den vergangenen Tagen war es ja wirklich fast, man konnte in den Supermarkt gehen, alle Supermärkte sind klimatisiert, aber Pflegeheime sind es nicht. Ja. Und jetzt kommen die Grünen und sagen, Klimaanlagen ja, gekoppelt aber an Solarzellen. Ehrlicherweise, vor einem Jahr, vor zwei Jahren, wäre das so schon denkbar gewesen bei den Grünen, aufrichtig?
Wir erleben diese 40 Grad in dieser Woche und wir sehen, dass wir als Land nicht vorbereitet sind. Der Punkt bei uns ist, dass wir nicht sagen, wir können das Ganze durch Klimaanlagen allein lösen, sondern zum Beispiel auch durch grünere Städte, Natur erhalten. Ja, also auch übrigens hat die Bundesregierung auch gerade ein Naturzerstörungsgesetz beschlossen, also auch was. Auch das läuft gegen Klimaanpassung und natürlich Klimaschutz. Und das können Sie von uns seit vielen, vielen Jahren hören. Aber das Traurige ist eben, und da stimme ich ja, der Klage ein,
seit vielen Jahren hören, dass
man
die Grünen für Klimaanlagen sind.
Dass wir für Klimaanpassung sind. Und dass wir dafür sind, dass soziale Einrichtungen, da gab es übrigens im Umweltministerium auch ein sehr gutes Programm dafür, Altenheime und Kindergärten, dass die auch eine Klimaanlage bezahlt bekommen. Das wurde leider jetzt eingestellt. Diese Themen bringen wir an. Aber das Traurige ist, dass der Medial leider häufig erst darüber diskutiert wird, wenn es so heiß ist.
Dieses Förderprogramm
aber 365 Tage im Jahr muss ein Thema sein.
Dieses Förderprogramm für den klimagerechten Umbau von Pflegeeinrichtungen, Schulen und so weiter, das ist in diesem Jahr quasi erst beendet worden. Mhm. War das falsch, wenn Sie jetzt auf die letzten Tage gucken und auf die Schwierigkeiten, auf die ja wirklich auch massiven gesundheitlichen Schwierigkeiten, die gerade Menschen in Altenheimen, Pflegeheimen hatten?
Wissen Sie, Frau Bosel, ich habe 5 Jahre in den USA gelebt, in Atlanta. Und da hat man Wettersituationen, wie wir es gerade erlebt haben, für ein paar Tage, hat man im Sommer fast für 2 Monate am Stück. Ja, da hat man 35 Grad und man hat 95% Luftfeuchtigkeit. Der Hitzeindex ist bei 40 Grad. Und man lebt wunderbar damit, wenn es in öffentlichen Gebäuden, idealerweise auch zu Hause, eine Klimaanlage gibt. Jetzt muss ich sagen, bin ich schon sehr überrascht, dass die Grünen auf einmal die Vorreiter der Klimaanlage sind. Aber wo ich Ihnen recht gebe, ist eine Klimaanlage in Verbindung mit einer Solaranlage, so wie ich das zum Beispiel privat zu Hause habe, ja, das darf ich, glaube ich, auch ruhig mal sagen, ist eine wunderbare Sache. Dann noch in Kombination mit einem Speicher, da betreibe ich nachts meine kleine Klimaanlage fürs Schlafzimmer mit dem Solarstrom, den ich tagsüber produziert habe. Das ist CO2-neutral, aber das kostet Geld. Und das bringt mich zu dem Punkt, den Sie gerade ansprechen.
Also war es ein Fehler, die Förderung
einzustellen? Was heißt Fehler? Wir können jeden Euro nur einmal ausgeben. Und ich glaube, Sie erleben ja auch, dass, und daran ist ja auch die Ampel letztlich gescheitert, weil sie die Haushalte nicht mehr zusammengekriegt hat, dass wir nicht so tun können, als wenn wir das Geld raushauen könnten, als gäbe es keinen Morgen. Das heißt, wir müssen gucken, wo geben wir das Geld aus? Wir müssen da priorisieren. Wenn jetzt so eine Entscheidung getroffen ist, heißt das ja nicht, dass sie ein für alle Mal getroffen ist. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man da auch wieder was macht. Aber ich will auch sagen, das Problem, das wir haben, werden wir nicht mit Subventionen lösen. Das war auch ein wirtschaftspolitischer Fehlansatz, den wir die 3,5 Jahre lang erlebt haben.
Ganz kurz, Herr Freidel, weil Sie vorhin gesagt haben, man muss eben die Gesellschaft, muss die Menschen auch mitnehmen bei Klimaschutz. Ist das in den letzten Tagen vielleicht auch ein Punkt gewesen, wo man viele Menschen in der Gesellschaft, ich will nicht sagen verloren hat, aber wo viele sich vielleicht doch tatsächlich dann vor den Kopf gestoßen fühlten, wenn es eben wirklich so ist, dass Krankenhäuser nicht klimatisiert sind, dass die Altenheime nicht klimatisiert sind, aber die Wirtschaft sagt, das kostet uns alles mehr, weil wir klimatisieren ja.
Also hier verstehe ich den Punkt zwar, dass man das aus dem laufenden Haushalt nicht immer alles bezahlen kann, aber man hat ja auch einen Infrastrukturfonds und man hat sich ja viel Geld sozusagen als Schulden genehmigt und daraus könnte man natürlich, das ist eine Infrastrukturertüchtigung, wenn man öffentliche Gebäude mit Klimaanlagen ausrüstet. Und ganz besonders wichtig hielt ich das bei Krankenhäusern, weil die Leute halten sich dort nicht freiwillig auf, die müssen dorthin und das muss sozusagen, da müssen die Temperaturen in einem vertretbaren Maß sich bewegen, sonst sterben die Leute. Und deshalb finde ich dieses Argument, das wäre nun wirklich mal eine Infrastrukturmaßnahme, die helfen würde. Insofern gebe ich Ihnen da recht, dass das hätte man eben auch anders finanzieren können.
Und um das vielleicht auch besser zu verstehen, Herr Latif, das Problem wird ja auch dadurch oder wurde in den letzten Tagen dadurch so schwierig, weil in den nicht klimatisierten Einrichtungen ja auch nachts gar keine Abkühlung stattgefunden hat, weil auch nachts die Temperaturen so hoch waren. Wie außergewöhnlich ist das?
Ja, ich würde ein paar Punkte gerne machen wollen. Zum einen, die USA wurden ja angesprochen, die zum Teil, das erleben wir auch gerade bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die im Moment stattfindet, wo ja die Verhältnisse zum Teil viel extremer sind, auch was die Luftfeuchtigkeit angeht. Aber da haben wir natürlich ein Gerechtigkeitsproblem. Die, die sich leisten können, die haben Klimaanlagen und die, die sich nicht leisten können, die müssen zusehen, wie sie mit der Hitze und mit der enormen Luftfeuchtigkeit zurechtkommen. Das sind dann oftmals auch schwarze Menschen, die eben extrem unter der Hitze leiden, draußen sitzen nachts, weil drinnen es überhaupt nicht mehr möglich ist, dort zu sein. Was ich damit sagen will, ist, wir müssen höllisch aufpassen, dass das Ganze nicht eine Frage von Arm und Reich auch bei uns wird. Das heißt also, wir müssen hier die Gerechtigkeitsfrage auch im Blick haben. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das andere, wir können ja so viele Dinge tun und haben es nicht getan. Ich war gestern im Hamburger Rathaus. Der Rathausmarkt ist mehr oder weniger komplett versiegelt. Eine riesige Fläche. Es war richtig heiß. Ja, wenn ich jetzt, heute wäre ich ja bei Ihnen gewesen, wenn die Bahn nicht gestreikt hätte. Wenn ich auf den Gendarmenmarkt blicke, der ist gerade gemacht worden. Ja, soll der klimaresilienter sein. Zum Teil ist er das vielleicht auch geworden. Aber da sehen Sie praktisch keinen Baum. Ja, oder so ganz kleine Bäumchen, ja, das ist doch keine Klimaanpassung. Das ist aus meiner Sicht eine Krankheit. Ich glaube, wir haben überhaupt noch nicht verstanden, was Klimawandel, globale Erwärmung, was die Auswirkungen der globalen Erwärmung eigentlich sind. Eben auch, und das diskutieren wir ja gerade für die menschliche Gesundheit, ja. Die Hitzetoten sind angesprochen worden und die gibt es eben auch bei uns in Deutschland, europaweit natürlich. Und warum haben wir noch keine Hitzeschutzpläne? In anderen Ländern, wo es eben von Haus aus ein bisschen wärmer ist in Europa, die haben das schon längst. Und wir sind immer noch dabei, irgendwelche Pläne zu entwickeln. Wir müssen die Menschen besser schützen. Und ich finde, ab und zu kommt so ein Zwischenton in die Debatte rein. Ja, Klimaschutz, der kann jetzt erstmal warten und ist nicht so wichtig und so. Jetzt müssen wir uns so um die wichtigen Dinge kümmern. Ich meine, was kann es denn Wichtigeres geben als die menschliche Gesundheit?
Ganz kurz trotzdem noch meine Frage, wie außergewöhnlich das nachts ist. Und dann möchte ich gerne den Punkt mit den Hitzeschutzplänen hier in der Runde aufgreifen.
Genau, ich wusste jetzt nicht genau, was Sie mit außergewöhnlich oder bezogen auf was Sie das außergewöhnlich beziehen. Meinen Sie überhaupt die Nachttemperatur, nehme ich an. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Also wir haben jetzt einen neuen Allzeitrekord gehabt mit 29,4 Grad. Versuchen Sie mal bei 29,4 Grad zu schlafen. Das ist praktisch unmöglich. Und das ist natürlich eine enorme Belastung für den menschlichen Körper. Und das reiht sich ja genau in das ein, was ich gerade gesagt habe. Das Wichtigste, was wir haben, ist die menschliche Gesundheit. Und deswegen finde ich, sollten wir diese Dringlichkeit ja immer wieder deutlich machen und nicht mal bei der einen oder anderen Stelle etwas kleiner reden.
Und damit sind wir eben auch bei diesen Hitzeschutzplänen. Frau Badum, Herr Latif hat das angesprochen, andere Länder haben das. Frankreich zum Beispiel leidet ja auch ganz massiv unter dieser Hitze. Es gab einen Hitzeschutzplan oder es gibt einen, der wurde von Karl Lauterbach eingerichtet. Aber der bildet einfach nur einen Rahmen, weil er in Deutschland im föderalen System nur einen Rahmen bilden kann. Der Hitzeschutz ist Sache der Länder und Kommunen. Jetzt gibt es auch Stimmen, die fordern, dass man daran sollte. Zählen Sie auch zu diesen Stimmen?
Ich zähle auch zu diesen Stimmen und unsere Leitfrage muss sein, und da schließe ich mich an Herrn Latif an, wie können wir die Menschen vor der Hitze schützen? Und dazu habe ich eben von der Bundesregierung bisher noch nichts gehört. Und eigentlich müssten sich Kommunen, Länder und Bund zusammensetzen und sich fragen, was zeigt uns die letzte Woche und wo müssen wir endlich aufstocken? Die Kommunen müssen sicherlich besser finanziert werden. Klimaschutz ist keine Pflichtaufgabe. Klimaschutz ist auch keine Gemeinschaftsaufgabe zwischen Bund und Ländern. Das heißt, es hängt an der Finanzkraft einer Kommune. Übrigens auch in München ist heute das Wasser ausgegangen. Also es ist auch eine reichere Kommune eigentlich, deren Wasserversorgung ist am Limit. Aber das nur als Beispiel. Und da wünsche ich mir, dass man sich an einen Tisch setzt und überlegt, wie muss ich die Kommunen jetzt ausstatten, dass sie das hinbekommen. Und dann muss das auch die Chefsache von Herrn Merz werden.
Gehen Sie damit?
Und es kann doch nicht sein, dass wir warten müssen, bis die Hitzetoten vor dem Kanzleramt aufgebahrt werden, bis das ein Thema ist.
Ja, das sind plastische Bilder, die Sie hier verwenden.
Ja, es sind mehr als Verkehrstote in Deutschland.
Frau Badung, und
es
wird das nicht so kennen wir ja aus dem Plenum. Nein, ich glaube, wir müssen gucken. Es gibt das Sondervermögen. Das haben Sie ja gerade auch schon mal zu Recht angesprochen. Da sind 100 Milliarden für die Länder bereitgestellt.
Und
dann haben wir auch noch mal 100. Das hat
der Umweltminister gesagt. Damit seien die ja eigentlich üppig ausgestattet.
Und wir haben nochmal 100 Milliarden. Wir haben nochmal 100 Milliarden, die von den 500 Milliarden für Klimaschutzmaßnahmen bereitgestellt wurden. Das war ja auch drängend gerade Ihrer Partei, Frau Badum. Also wir reden hier über 200 Milliarden, die zur Verfügung stehen. Und ich gebe Ihnen auch absolut recht. Krankenhäuser, Seniorenheime, öffentliche Gebäude, idealerweise auch Schulen, da müssen wir ran. Aber es sind jetzt eben auch 200 Milliarden da und dann muss man eben auch vor Ort ein bisschen priorisieren. Und kann ich immer sagen, der Bund, der selber nochmal, ja, wir kriegen die Haushalte kaum zu, muss hier nochmal nach vorne gehen. Die Grünen sind immer schnell dabei, sagen, hier muss nochmal eine Subvention kommen, hier muss nochmal was gemacht werden. Wir können jeden Euro auch nur einmal ausgeben.
Aber das ist ja auch ein Problem im föderalen System, der Flickenteppich. Wir haben das ganz oft gehört bei verschiedenen Themen, aber auch hier. Sie sagen gerade, die Länder, die Kommunen müssen priorisieren. Aber wo priorisiert man dann? Und dann sagt das eine Land oder die eine Kommune, okay, bei uns werden es die Bäume, bei uns werden es die Klimaanlagen. Wir haben noch gar nicht über den Zustand von unseren Straßen und der Bahn, wo der Bund dann wieder gefragt ist, gesprochen. Aber ist das sinnvoll, dass man das alles wirklich den Ländern und Kommunen überlässt?
Naja, wissen Sie, jetzt haben Sie mich angeschaut, deswegen antworte ich mal.
Die Frage ging auch an Sie.
Okay, gut. Ich würde da, als jemand, der von einer liberalen Zeitung kommt, sagen, man muss jetzt auch nicht alles im Detail sozusagen regeln und zentralisieren, weil das kann auch schiefgehen. Also der Föderalismus hat auch den Vorteil, dass es dann einen Wettbewerb zwischen den Ländern gibt. Und natürlich sollte der nun nicht auf dem Rücken von Kranken ausgetragen werden. Deswegen habe ich jetzt nochmal ganz besonders die Krankenhäuser hervorgehoben, weil da gibt es eine Fürsorgepflicht, das sind öffentliche Einrichtungen oder beziehungsweise da sollte der Staat tätig werden, um Kranke zu unterstützen. Aber ansonsten finde ich, wenn Geld da ist und die Länder sozusagen das zur freien Verfügung haben, ja, dann müssen sie eben selbst priorisieren, welche Maßnahmen fließen, sagen wir mal, in die Begrünung eines und Entsiegelung von Stadtflächen, damit sozusagen da mehr frische Luft herrscht und welche Maßnahmen fließen in die Ausstattung von Klimaanlagen in öffentlichen Gebäuden.
Aber die Kommunen kämpfen ja tatsächlich ohnehin schon ohne fixe Vorgaben, dass man XYZ tun muss für den Hitzeschutz. Wird sich was bewegen?
Aber ich bin nur so jetzt doch etwas überrascht, dass wir so über die Klimaanlage reden und hier alle sagen, ja, warum geht das nicht schneller, liebe Bundesregierung, jetzt mach doch mal. Wenn Sie sich anschauen, wie die Grünen vor einem Jahr...
Die Begrünung von Innenstädten
gesprochen. Sind die Grünen immer schon sehr dabei und auch sozusagen bei allen Maßnahmen im Bestandsschutz von Gebäuden, die irgendwie passiv sind, also wo sie keinen Strom für brauchen. Aber wenn Sie sich sozusagen die Verlautbarungen der Grünen dazu vor einem Jahr anhören. Da hieß es noch, ja, also Klimaanlagen sind nicht so toll, weil die verbrauchen viel Strom und besser wäre man sozusagen, stattet diese Gebäude so aus, dass sie irgendwie gut gedämmt sind und modernisiert. Und dann brauchen sie auch keine Klimaanlage. Jetzt machen sich die Grünen das zu eigen. Ich finde das toll. Ich freue mich. Ich würde mitgehen, kürzlich erschien in der Zeit ein Text, wir dürfen die Klimaanlagen nicht den Rechten überlassen. So ist es. Das finde ich gut, dass der Autor das geschrieben hat, sollten wir nicht. Aber jetzt so zu tun, als könne es gar nicht schnell genug gehen, es findet ein Umdenken im Land statt. Und ich glaube, da bin ich ganz bei Herrn Latif. Wir machen uns noch keine Vorstellungen, was noch in den kommenden Jahren passieren wird, was Hitze und so anbelangt. Deutschland wird einfach von der klimatisch sich völlig verändern und die Realität wird einfach die Leute so schnell einholen, dass dann auch Geld dafür da sein muss.
Und wir wollen ja konstruktiv miteinander sprechen und nicht nur mit dem Finger aufeinander zeigen. Deswegen gebe ich die Frage, die ich Ihnen gerade gestellt habe, jetzt einen Platz weiter und frage Sie, brauchen oder wird das gelingen, wenn man keinen fixen Rahmen vorgibt, wenn der Bund keinen fixen Rahmen vorgibt, dass dann Länder und Kommunen wirklich den Hitzeschutz so umsetzen, dass die Menschen im besten Falle besser vorbereitet sind als am vergangenen Wochenende?
Also ich glaube da schon dran. Wir sind ein föderales Land und wir haben starke Länder, wir haben starke Kommunen. Und wenn ich das noch ergänzen darf, wir haben ja gerade mit der Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit auch Friedrich Merz vorneweg, haben wir das Konnexitätsprinzip gestärkt. Das heißt, es wird jetzt so sein, dass wenn wir auf der Bundesebene Gesetze machen, dass sie dann eben auch zu 80% von der Bundesebene bezahlt werden.
Also das heißt, Bestellerprinzip vereinfacht.
Genau, aber das ist jetzt durch.
Ist das der Grund,
warum der Bund es nicht will? Und das bedeutet, dass die Kommunen mehr Luft haben, um auch, und die Länder vor allem, die ja auch für die für die Bauten der Krankenhäuser zuständig sind, dass sie jetzt auch die Luft haben, da an der Stelle ein bisschen was zu tun.
Aber ist das der Grund, warum der Bund vielleicht davor zurückschreckt? Weil wenn der Bund bestellt bei den Ländern besseren Hitzeschutz, muss nach diesem Prinzip der Bund bezahlen.
Nein, das ist nicht der Grund. Nochmal, die Krankenhäuser stehen ja auch in der Verantwortung der Länder. Ja, die Bauten werden von den Ländern finanziert. Und ich glaube, mit dem, was wir jetzt gerade auch schon mehrfach besprochen haben, Sondervermögen, ja, der Klimatopf, den es da auch gibt, die 100 Milliarden, 200 Milliarden insgesamt, Konnexitätsprinzip obendrauf, die Stärkung, all das verschafft den Kommunen, verschafft den Ländern Luft. Und ich glaube, die erleben es ja vor Ort auch ganz konkret. Und da vertraue ich wirklich darauf, dass wir da auch große Fortschritte machen, ohne dass der Bund hier wieder alles regelt und möglicherweise auch in die falsche Richtung regelt.
Ich schaue mal auf die andere Seite des Tisches und frage da nach dem Vertrauen.
Es sind ganz, ganz viele Ablenkungsdebatten. Einmal sind wir Verfechter der Wärmepumpe, was eine Klimaanlage umgekehrt ist, jetzt wieder nicht. Aber darum geht es nicht. Sie wollen einfach nur ablenken. Die Bundesregierung, ich bin auch gegen Subventionen wie den Tankrabatt. Sie haben gerade 1,6 Milliarden Euro reingeworfen als fossiles Strohfeuer. Die hätten wir auch sehr gut zum Beispiel verwenden können für Klimaanpassung und für sinnvolle Dinge. Ich denke, dass die Bundesregierung jetzt das Signal senden müsste, zum Beispiel wenn ich jemand von der Polizei oder Feuerwehr oder Rettungsdienst, der am Wochenende Extraschichten gefahren hat, diese Sendung anschaue, dann weiß ich persönlich nicht, was sie jetzt in der Bundesregierung tun wollen für mehr Klimaschutz und mehr Hitzeschutz, außer dass sie auf die Länder zeigen. Was ist jetzt konkret ihr Auftrag, außer dass sie sagen, wie Herr Söder, wir sollen schwimmen gehen oder wir sollen in die Bücherei gehen, wo es kühl ist, was manche Menschen auch nicht tun können, zum Beispiel wenn sie im Altenheim sind.
Die Punkte wurden mehrfach gemacht. Frau Baudum baut hier wieder dieses Narrativ auf. Es wird nichts gemacht.
Sie dürfen gerne miteinander sprechen.
Na, absolut. Aber ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt. Ja, ich meine, die Gelder sind bereitgestellt worden. Das Konnexitätsprinzip ist gestärkt worden. Auf Bundesebene haben wir natürlich auch weiterhin das Ziel, dass die Erneuerbaren ein ganz starkes Standbein sein werden für mehr Strom. Das bedeutet auch, wir können dann tatsächlich auch Klimaanlagen umweltbewusst betreiben. Und wir glauben auch, dass es wichtig ist, die einzusetzen. Also da passiert jede Menge. Wir halten auch an dem 80%-Ziel fest. Aber das will ich auch noch mal ganz deutlich sagen, diese Einseitigkeit, die ja jetzt auch in dem, wie Sie hier die Dinge vertreten, noch mal sehr deutlich wird, diese Einseitigkeit, die wollen wir eben so nicht mehr mitgehen, sondern wir wollen eben auch dafür sorgen, dass wir ja saubere Energie haben, aber sie muss auch bezahlbar sein. Wir wollen Industriestandort bleiben und das wollen Sie eben nicht. Und da ist einer der großen Unterschiede, wir wollen, dass gute Industriearbeitsplätze hier am Standort Deutschland erhalten bleiben. Dafür kämpfen wir und da versuchen wir eben eine gute Balance hinzubekommen.
Sie schenken sich auf jeden Fall beide nicht, im besten Fall wollen alle Parteien gleichermaßen Klimaschutz und den Industriestandort erhalten. Mich würde, weil wir langsam uns die Zeit ein bisschen davon läuft, Herr Latif, interessieren, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, was Sie zuversichtlicher in die Zukunft blicken ließe, von Bund und von Ländern, was müsste da konkret angegangen werden?
Na, ich denke bei solchen Debatten immer an Heiner Geißler, den ehemaligen CDU Generalsekretär. Auch in dieser Debatte geht es ja sehr viel um Geld. Man kann einen Euro nur einmal ausgeben und so weiter. Und der hat gesagt, Geld ist genug vorhanden, es ist nur falsch verteilt. Und ich finde, wir müssen mal gucken, wo geben wir Geld völlig unsinnig aus, zum Beispiel bei bestimmten Subventionen. Und warum können wir dieses Geld dann nicht dafür nutzen, dass es den Menschen dann am Ende auch zugutekommt, zum Beispiel im Hinblick auf Klimaschutz oder Umweltschutzmaßnahmen.
Aber ganz konkret für den Hitzeschutz, wenn wir jetzt wirklich sagen, wir wollen uns für den Sommer, für die nächsten Sommer aufstellen, kurzfristig, langfristig, was müssen Maßnahmen sein?
Ja, ohne Subvention wird es nicht gehen. Also Gelder sind knapp, die Krankenhäuser sind ja auch am Limit, was die Finanzen angeht. Da steht ja auch schon wieder eine Gesundheitsreform an. Das heißt also, wir müssen tatsächlich, und ich glaube schon, dass der Bund da in der Pflicht steht, diese Gelder locker machen. Und da müssen wir sehen, okay, wo ist das Geld wirklich entbehrlich? Nochmal, die menschliche Gesundheit ist das wichtigste Gut, das wir haben. Alles andere muss letzten Endes da hinten anstehen.
Glauben Sie daran, dass wir das noch hinkriegen können?
Naja, der Leidensdruck wird irgendwann so groß sein, dass wir handeln müssen, dass wir es hinbekommen müssen. Es wäre doch schön, wenn man doch ein bisschen vorausschauend handelt. Aber wir Menschen sind eben halt so, dass wir ungern vorausschauend handeln und immer nur dann handeln, wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Ich wünschte mir bei diesem Problem, aber auch bei anderen Umweltproblemen und bei dem Problem der Nachhaltigkeit insgesamt, dass wir mal begreifen, dass das unsere Zukunft sichert. Ich finde, Klimaschutz und auch Umweltschutz insgesamt insgesamt ist doch jetzt nicht ein Selbstzweck, sondern es versetzt uns auch in die Möglichkeit, zukunftsfähig zu sein.
Ich danke Ihnen, Mujib Latif. Sie hatten damit gerade das letzte Wort. Ganz herzlichen Dank an die Runde, die ganz bestimmt noch weiter diskutieren würde. Frau Badum, Herr Freidel, Herr Wiener, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Morgen ist der Tag, auf den innenpolitisch Berlin seit Monaten schon hinfiebert. Morgen ist der Koalitionsausschuss. Und die große Frage, die auch uns dann beschäftigen wird, ist: Gelingt der Koalition der Durchbruch mit Blick auf die großen Reformvorhaben? Also schalten Sie auch morgen wieder ein und bleiben Sie jetzt sowieso dran.